wie wurde Crawl auf euch aufmerksam?
Also wir hatten Mitte letzten Jahres irgendwann eine E-Mail im Postfach, mögliche Zusammenarbeit, Spaces x Crawl.
Heute sprechen wir mit Carsten und Ruben, die beiden Gründer von Spaces, darüber, wie sie sich trotz Giganten wie Kellogg's, Nestle und Co. trauen, im Cerealienmarkt mitzumischen.
Wir wollten das Produkt neu anfassen, in den aktuellen Zeitgeist bringen und haben deswegen diese Cerealien mit neuen USPs versehen.
Darüber, welche Auswirkungen die Höhle der Löwen-Ausstrahlung hatte.
Wir wurden irgendwie an dem Montag gegen 21 Uhr ausgestrahlt und von 21 Uhr bis 0 Uhr haben wir einen kompletten Monatsumsatz gemacht.
Über die Zusammenarbeit mit Rapper Crow.
Ja, der wollte sowieso was in dem Bereich machen, also ist auch selber ein riesiger Cerealien-Fan und wollte mal ein eigenes erstes Produkt machen.
Über die enorme Bedeutung von InvestorInnen bei der Startup-Gründung.
Wir haben bestimmt irgendwie 60, 70 Gespräche geführt. Wir hätten viel schneller zum Punkt kommen müssen.
Und über die Zukunftspläne mit ihrem Startup.
Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir bei dir um die Ecke im Supermarkt stehen und dann steht auf jeden Fall auch das Thema Internationalisierung auf dem Plan.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Vor 5 Wochen habe ich euch hier live gesehen im Palazzo in Mannheim. Dort habt ihr gepitcht, habt Spaces vorgestellt, wollen wir gleich drüber sprechen. 2 Wochen später Founders League, OMR-Artikel. Man liest sehr, sehr viel von euch. Aber für alle, die es jetzt noch nicht sagt, was macht ihr mit Spaces?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wir haben aktuell einen Online-Shop für Cerealien, versuchen das Thema neu zu denken. Also Cerealien, Kellogg's und Co. sind ja bekannt und wir wollten das Produkt neu anfassen, in den aktuellen Zeitgeist bringen und haben deswegen diese Cerealien mit neuen USPs versehen. Also wir haben keinen zusätzlichen Zucker mit drin, viel Protein, sind weizenfrei und bauen da gerade in dem Bereich eine Lifestyle-Marke auf.
Ich glaube, jeder sollte jetzt mal kurz zu euch in Online-Shop schauen und sich das Ganze einmal anschauen. Es sieht, ja, eigentlich der Name passt gut, Spacek auf jeden Fall aus. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Ich bin seit klein auf, oder wir beide eigentlich seit klein auf, riesige Fans vom Weltall und Raumfahrt. Und ja, deswegen, wir erzählen halt sehr, sehr gerne Geschichten über unsere Marken und das war auch der Ansatz dahinter. Und Weltall, da gibt es natürlich, ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt und man kann super viel erzählen und das war so der Beweggrund und ist natürlich auch visuell sehr, sehr ansprechend irgendwie.
Vielleicht komische Frage, aber das habe ich mich gefragt, als ich mich ein bisschen mit euch auseinandergesetzt habe. Lagen euch jetzt irgendwie Cereals, Cornflakes am Herzen oder warum wurde es das Produkt zum Schluss?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus Emotionalität und Rationalität. Also wir hatten die Mission, wir standen selber mal vorm Supermarktregal, hatten wieder richtig Bock auf diesen Geschmack von früher.
Okay, also das gab's.
Das gab's, ja. Und sind seit klein auf eigentlich selber Cereal-Fans gewesen. Ich glaube, wie die meisten Leute haben sich da irgendwie gerne am Wochenende irgendwie vorm Fernseher die geile Schale an Cereals reingezogen. Hat dann irgendwann aufgehört, man hatte keinen Bock mehr auf den ganzen Zucker und wir auch nicht. Und das wurde einfach nochmal irgendwann wachgerüttelt, als wir vorm Regal standen, nochmal richtig Bock hatten im Urlaub und haben dann eben gesagt, okay, macht eigentlich keinen Sinn, uns das jetzt hier wieder reinzuziehen, eigentlich total, total viel Shit nur drin. Und haben dann eben gesagt, müsste eigentlich eine Lösung geben. Ja, und ein paar Jährchen später dann tatsächlich auch mit dem rationalen Gedanken dann mal ein bisschen umgeschaut und gesehen, funktioniert sowas vielleicht oder wie könnte man sowas umsetzen. Und so hat sich dann eigentlich Spaces ergeben.
Wie fängt man sowas an? Bei vielen Produkten finde ich es einfacher, mir vorzustellen, oh, da merke ich gerade eine Marktlücke, da könnte man mal irgendwie was ausprobieren. Viele irgendwie, gerade Produkte irgendwie bestellt man bei Alibaba oder ne? So fängt man an. Eine Cereals-Marke gründen ist ja ein bisschen was anderes. Ihr habt jetzt, glaube ich, keinen klassischen Food-Background, oder? Oder habt ihr euch selbst ins Labor gestellt und dann mal getestet?
Nee, beide nicht. Also wir kennen auch irgendwie ein paar coole Stories von anderen Foodgründern, die dann auch so in Heimarbeit irgendwie da die ersten Tests gemacht haben. Das ging jetzt bei uns natürlich nicht.
Ja.
Bei uns hat es dann angefangen ganz klassisch mit Herstellersuche, Partnersuche. In Deutschland war uns sehr wichtig zum Start, weil da einfach ein gewisser Qualitätsstandard mitschwingt. Und nach einigen E-Mails und unzähligen Telefonaten haben wir dann einen passenden Partner gefunden.
Wann habt ihr gelauncht?
Im Februar 2022.
Also 1,5 Jahre.
Genau.
Und ihr seid bisher noch rein D2C, also vor allem euer Online-Shop. Ich habe gesehen, auf Amazon seid ihr auch.
Genau.
Als wir bei der Founders League Show waren, saß ich da mit jemandem, der gesagt hat, als ihr dran wart, lustig, die habe ich daheim. Mhm. Ich habe Instagram-Werbung bekommen und habe sie mir gekauft. Ist das auch euer Hauptkanal im Moment noch?
Also verkaufsseitig auf jeden Fall auch im D2C-Bereich sind wir nur online gerade über unseren Shop erhältlich gewesen, haben dann vor kurzem sogar erst Amazon ongeboardet und haben
dafür habt ihr aber ganz schön viel Bewertung. Ah, über Höhle der Löwen.
Bei Amazon?
Ja.
Na, das geht eigentlich noch tatsächlich. Also.
Aber ich dachte so 400 Bewertungen oder sowas gesehen. Nee. Okay, dann habe ich es falsch gemacht. Okay, dann, ich gucke noch mal hin, weil da dachte ich, da müsst ihr schon lange online sein. Aber vielleicht habe ich mich verschaut.
Ja, und zwar mega wichtig, dass wir irgendwie super, super viel in Eigenarbeit machen. Fulfillment auch lange bei uns oder immer noch bei uns. Weil wir einfach der Meinung waren, da jeden Kontaktpunkt zum Kunden irgendwie mal bestmöglich am Anfang mitzunehmen. Und deswegen auch Amazon tatsächlich erst ganz spät irgendwie ongeboardet, weil wir gesagt haben, alles erstmal bei uns. Und ja, ad-seitig, also viel im D2C-Bereich haben wir einfach über Paid Social dann auf den Shop auch geschickt. Und ja, da war es eigentlich immer ein Mix aus TikTok, Meta, beide Kanäle eigentlich super wichtig für uns. Manchmal tatsächlich ein Auf und Ab, mal funktioniert das besser, mal das, je nachdem, was wir da so für Formate gespielt haben.
Mhm. Ist Einzelhandel ein Thema für euch? Weil ich denke mir so, bei vielen Produkten, gerade was Food angeht, das ist ja auch so ein Lustkauf, ne? Also auch wenn ich mir jetzt nochmal Cereals holen würde, dann wahrscheinlich eher genau der Moment wie bei euch beiden, dass ich vorm Regal stehe und die jetzt will und nicht denke, okay, die jetzt bestellen, braucht 2-3 Tage, bis die bei mir sind.
Total. Ja, wir haben jetzt vor ein paar Wochen gestartet mit dem ersten Testlauf mit 3 Edeka-Filialen bei uns in Essen, in unserer Heimatstadt und sind jetzt gerade im Hintergrund dabei, das alles richtig aufzugleisen. Also sprechen da mit einigen Partnern bei Edeka, bei Rewe und ja, so Richtung Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres möchten wir das ganze Thema dann auch großspurig aufgleisen und uns ist aber bewusst, also wir sind ein Massenprodukt, möchten ein Massenprodukt sein und deswegen muss es natürlich auch möglichst niederschwellig irgendwie auch erreichbar sein für die ganzen potenziellen Kunden und Kundinnen.
Weil das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich habe gesehen, korrigiert mich, 2 Packungen kosten 14 Euro bei euch. Ist ja schon ein größerer Preispunkt jetzt für Cereals. Ist es bei euch so, dass wenn ihr die jetzt in Einzelhandel bringt, ihr dann deutlich mehr auch dadurch produzieren könnt, dass es dann deutlich günstiger wird? Weil wir haben zum Beispiel einen Kunden, der macht Babyprodukte. Mhm. War immer nur D2C und jetzt sind sie gelistet bei, ich glaube, Rossmann, Müller oder zumindest eins von beiden. Und die konnten ihre Preise dann halbieren, einfach durch diese größere Menge und dadurch, dass sie einfach mal, und das hat 3 Jahre gedauert, bis sie an dem Punkt waren, aber dann konnte man sie plötzlich direkt halbieren.
Ja, wir werden auf jeden Fall preislich was machen können, vor allem, wenn wir dann irgendwie größere Tonnagen nochmal produzieren. Auf der anderen Seite haben wir einfach ein super hochwertiges Produkt, was eigentlich von Inhaltsstoffen gar nicht mehr mit Cereals vergleichbar ist. Mhm. Also Weizen ist eigentlich ja die Grundzutat, Weizen und Zucker sind die Grundzutaten für eigentlich alles, was sonst im Regal steht. Und witzigerweise ist tatsächlich oder sind Cereals oder Cornflakes auch die günstigste Art, Weizen oder auch Mais irgendwie zu verwerten, zu einem verarbeitenden Lebensmittel. Und das haben wir natürlich nicht. Deswegen, ja, ist die Vergleichbarkeit da preislich nicht so einfach, aber ja, wir kommen auf jeden Fall in so eine Richtung, dass man aber, glaube ich, mit den USPs, die da noch draufkommen, einen guten Preispunkt irgendwie erreicht.
Was wäre für euch ein guter Preispunkt?
Ja, wir würden eigentlich gerne so bei 94 irgendwann zukünftig mal landen.
Jetzt im Online-Shop gerade, ich glaube, ihr habt 5, 6 Sorten.
8 sind es tatsächlich, ja.
Okay, 8 Sorten mittlerweile. Aber es sind ja alle Cereals. Wie haltet ihr da die Retention Rate hoch? Ist das ein Thema für euch? Weil ich meine, ihr habt ein Produkt, unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ihr habt schon mal 8 Geschmacksrichtungen, das ist ja schon mal gut. Aber plant ihr da irgendwie eine Cereals-Welt? Also alles, was es irgendwie noch da außen rum gibt, irgendwie Müsli-Riegel oder gibt es da noch Produkte, wo ihr sagt, da plant ihr auch hin? Oder sind das eigentlich, sagt ihr, okay, reiner Fokus auf Cereals?
Also tatsächlich gerade erstmal reiner Fokus auf Cereals. Was wir jetzt schon haben, sind Upselling-Produkte, Accessoires, also Schalen, Löffel, Tassen, alles, was so in der Frühstückswelt irgendwie sinnvoll ist und was für eine Lifestyle-Marke, die wir sein möchten. Auch andere Produkte, also Richtung Merchandise und so weiter. Aber ansonsten, wir haben eine super lange Liste an spannenden Geschmackssorten, die wir noch rausbringen möchten. Wir haben ja aktuell alle unsere Spaces sind Loops, also Ringe. Und da gibt es halt auch noch super viel Spielraum, dass man da noch andere Formen irgendwie mal rausbringen kann. Eine vegane Variante, die jetzt auch in Planung ist und auch nächstes Jahr rauskommt. Da gibt es super viele Möglichkeiten, wie man das noch weiterspielen kann und dann auch immer wieder neue Kaufanreize natürlich dann auch für den Kunden setzen kann.
Was ist euer Bestseller?
Spacey's Schoko tatsächlich. Also ich war auch bei den ersten Sorten mit dabei. Also wir haben mit 4 Sorten gestartet, ist aber einfach ein Dauerrenner und
Schaut ihr euch da viel auch in den USA an oder in anderen Ländern? USA wäre jetzt mein erster Gedanke, einfach was so die Produktvielfalt in dem Bereich angeht. Oder gibt es ein Cereal-Land, wo man sagt, okay, das muss man sich anschauen, die machen irgendwie coole Sachen?
Es gibt auf jeden Fall Cereal-Länder, also USA und UK sind beide sehr stark. Da herrscht auch ein ganz anderer Kult irgendwie rund um das Produkt, den wir jetzt auch hier nach Deutschland bringen möchten. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man da aufpassen muss, sich nicht zu viel abzugucken oder falsche Rückschlüsse irgendwie zu ziehen. Man kennt es ja irgendwie aus Asien, wo deutlich mehr Zucker in Produkte reingepumpt wird, weil es die Leute einfach anders mögen da. Und genauso sieht man es auch bei anderen Marken im Ausland, die ganz andere Geschmacksrichtungen haben, die man hier gar nicht kennt oder wo man einfach nicht so eine Verbindung zu hat. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber es ist dann irgendwie eine Süßigkeit, die man vielleicht in dem Land super groß kennt und die dann eben irgendwie mit den Cereals adaptiert wird. Und hier gibt es das einfach nicht oder hier hat es einfach gar nicht so einen Status. Und die Sorte, die könnte man sich, auch wenn sie gut schmeckt, wahrscheinlich nicht einfach abgucken. Es wird einfach nicht funktionieren. Da steckt nicht diese Emotionalität, nicht diese Geschichte dann irgendwie hinter.
Wie viel Umsatz macht ihr gerade mit eurem Online-Shop jetzt so dieses Jahr, das erste volle Geschäftsjahr dann von euch, ne?
Ja, ja, wir sind im unteren siebenstelligen Bereich unterwegs.
Okay, stark. Und ihr habt jetzt so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe es schon gesagt, irgendwie, ihr wart bei der Founders League, ihr wart bei der Höhle der Löwen. Man findet super viele Presseartikel zu euch. Ihr habt ein paar namhafte Investoren, da kommen wir gleich nochmal dazu. Gab es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, in dem Moment sind die Sales richtig nach oben geschossen oder war es jetzt eigentlich so eine stetige Entwicklung bei euch? Ihr könnt es ja sehr gut verfolgen, dadurch, dass ihr keine Supermärkte bisher braucht, die an euch reporten, sondern ihr seht ja alles bei euch im Shop.
Ja, also man kann dieses Jahr auf jeden Fall zwei ganz klare Sales Peaks irgendwie sehen. Das war zum einen der Launch unserer Produktkollaboration mit Crow. Und zum anderen die Höhle der Löwen-Ausstrahlung. Also ganz klar, waren beides Rekordtage.
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Höhle der Löwen-Ausstrahlungstag? Ist das dann ein Umsatz mal 10 bei euch im Online-Shop? Ist es ein Umsatz mal 300? Wo landet man da ungefähr?
Ja, also wir haben tatsächlich ich glaube, wir wurden irgendwie an dem Montag, am 25.09. wurden wir gegen 21 Uhr ausgestrahlt. Und von 21 Uhr bis 0 Uhr haben wir einen kompletten Monatsumsatz gemacht. Also es hat schon gut geknallt.
Okay, also so mal 30. Wart ihr vorher schon auf Amazon oder habt ihr das erst danach gemacht?
Wir haben es extra dafür gemacht, weil wir von ein paar befreundeten Gründern und Gründerinnen gehört haben, dass Amazon ist natürlich auch eine riesige Suchmaschine mittlerweile, ja, gerade für Produkte. Und wir wollten auf jeden Fall den organischen Traffic mitnehmen. Ja. Und deswegen haben wir es dann vorher dann schnell aufgegleist.
Und da auch direkt funktioniert?
Wir nicht ein paar so Startschwierigkeiten so, aber ja.
Also wir haben auf jeden Fall eine große für die Ausstrahlung sogar, ne? Ja. Ich glaube, wir hatten keine Buybox, als die Ausstrahlung dann war.
Habt ihr den Versand noch selbst gemacht?
Mhm.
Ja, okay. Ja, ich glaube, an alle, die vielleicht hier zuschauen und mal bei Höhle der Löwen sind, wir haben so viele, die immer auf uns zukommen und sagen, wir sind 3 Wochen bei Höhle der Löwen, können wir noch schnell Amazon starten? Ja. Am besten so mal mindestens 6 bis 8 Wochen vorher starten, damit man nämlich die Buybox hat, wenn man selbst verschickt oder noch Ware zu Amazon schicken kann. Mittlerweile nutzt ihr aber das Amazon-Versandnetzwerk.
Wir machen es tatsächlich immer noch selber.
Ja.
Aber was habe ich denn da vorhin gesehen? Habt ihr dann irgendwelche Reseller? Ich gucke mir das nachher nochmal mit euch an, ja, weil ich habe nämlich gesehen, dass
könnte Amazon auch ein Konkurrent sein sonst. Also da sind ist auf jeden Fall ein Konkurrent von uns, der ist auch bei Amazon am Start.
Wir schauen uns das nachher nochmal an. Anscheinend habe ich sehr schlechte Amazon-Recherche betrieben vorhin. Genau, ihr habt gesagt, Crow ist eingestiegen. Wenn man bei euch auf die Webseite geht, sieht man auch direkt groß Crow mit drauf. Warum habt ihr das gemacht? Also habt ihr eine Pro- und Kontraliste auch gehabt? Weil ich meine, es gibt viele Creator-Brands. Ihr habt das vorher schon aufgebaut. Warum habt ihr gesagt, okay, ja, Crow und dann auch das Marketing extrem auf Crow ausgerichtet?
Ja, also seit Gründung war es eigentlich geplant, hier und da mal was mit Testimonials zu machen. Auch irgendwie so Kollaborationen, also Produktkollaborationen, fand ich total spannend irgendwie, macht total Sinn. Und gerade ist irgendwie dann sich mit Meinungsmachern aus den unterschiedlichen Zielgruppen zu verbinden irgendwie, um da natürlich auch Reichweite und Authentizität irgendwie mitzunehmen. Ist aber durch Crow tatsächlich so entstanden, dass wir von ihm sein Management angefragt wurden. Also wir hatten Mitte letzten Jahres irgendwann eine E-Mail im Postfach, mögliche Zusammenarbeit, Spaces x Crow. Und bin dann erstmal in den Zoom-Call gesprungen so und bin eigentlich davon ausgegangen, dass es irgendwie um Influencer-Deal geht oder so. Hat sich aber dann relativ schnell herausgestellt, dass es da um eine langfristige Zusammenarbeit geht und auch um ein Investment bei uns. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell angefangen, das alles auszuarbeiten, haben über mögliche Geschmäcker gesprochen, haben über ein Layout gesprochen, natürlich das ganze Vertragswerk irgendwie ausgearbeitet und haben uns natürlich auch immer auf dem Weg dahin natürlich auch immer gefragt, okay, macht Sinn für uns, gibt natürlich auch Nachteile, also muss man auch sagen, so wie bei allen Moves, die man irgendwie machen kann mit seinem Startup, aber also für uns war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Wie wurde Growth auf euch aufmerksam? Hat der einfach irgendwie bestellt, irgendwie auch Instagram-Werbung vielleicht mal bekommen?
Ja, Instagram.
Hat eure Produkte gefeiert und dachte, geil, sowas brauche ich auch?
Ja, der wollte sowieso was in dem Bereich machen. Also ist auch selber ein riesiger Cerealien-Fan seit der Kindheit gewesen und wollte auch mal ein eigenes erstes Produkt machen. Und hat dann halt nach einem geeigneten Partner gesucht und ist dann so auf uns aufmerksam geworden.
Okay, lustig. Die Nachteile, die du angesprochen hast, ist der größte Nachteil, das wäre jetzt der bei mir, glaube ich, auf der Liste stehen würde, dass auch du halt, dass alles damit steht und fällt, halt dann mit dem einen, mit der einen Person, die für euch steht. Also früher, oder das heißt früher, gibt ja immer noch sehr viele Brands, die haben dann irgendwie unterschiedliche Testimonials. Ein Shitstorm bei der Person ist nie geil, aber du kannst das Testimonial noch irgendwie versuchen auszuwechseln, dich zu distanzieren, zu sagen, tut uns leid, wir arbeiten nicht mehr mit der Person zusammen. Bei euch mit so einem offiziellen Investment ist es ja mal ein bisschen was anderes. Ist es so der größte Punkt für euch, wo ihr sagt, wenn wir so jemanden reinholen, da darf halt kein Shitstorm eigentlich zustande kommen?
Klar, haben wir uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht irgendwie, aber deswegen haben wir uns auch jemanden ausgesucht, der das jetzt seit 12 Jahren nahezu mit einer weißen Weste irgendwie aufgebaut hat und glaube ich auch total, total brandsafe ist irgendwie in dem, was er macht.
Ja.
Stimme ich zu, ja.
Du brauchst, genau wie wir bei Snox, schnell und unkompliziert ein Auto. Egal ob privat oder geschäftlich, dann ist das Six Auto Abo genau das Richtige für dich. Für uns bei Snox ist das Six Auto Abo genau die richtige Alternative zum Kaufen oder nervigen Leasing. Du sparst ohne hohe Anschaffungskosten irgendwie am Anfang oder ewig lange Verträge. Du kannst es einfach online buchen und in wenigen Minuten kannst du dir dein Auto aussuchen. Und das Krasse ist, wir konnten schon 2 Tage, nachdem wir das easy online gebucht haben, konnten wir das Auto einfach schon abholen. Was auch richtig geil ist, in dem monatlichen Fixbetrag ist alles mit drin. TÜV, Wartung, Vollkaskoversicherung und sogar der Reifenwechsel. Nach gebuchter Laufzeit kannst du sogar ganz easy monatlich per App kündigen. Wir selbst nutzen das Sixt Auto Abo selbst als geile Alternative zum klassischen Leasing. Also wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann geht jetzt auf sixt.de/plus/snox und sucht euer nächstes Auto aus.
Okay, aber vielleicht nochmal irgendwie auch zu dem Thema Creator Brands. Ist der Plan auch, dass quasi langfristig so Crow da das Gesicht bleibt? Oder wollt ihr noch weitere Leute dazunehmen, die dann quasi auch ihre eigenen Sorten bekommen? Habt ihr euch da Gedanken wahrscheinlich schon drüber gemacht?
Ja. Also wir sehen uns natürlich nicht als klassische Creator-Brand, sondern es war für uns einfach ein total wichtiger Move, um irgendwie unsere Mission voranzubringen. Wir haben einfach uns die Mission auch geschrieben, Cereals hier auch in Deutschland zum Kult zu machen. Und da war uns einfach klar, okay, das kriegt man im eigenen vielleicht nicht so schnell oder auch nicht so gut hin. Aber mit Leuten, die eh schon Kult pur sind hier in Deutschland, kann man natürlich irgendwie dann eine ganz andere Emotion und so verknüpfen. Und deswegen gibt es da sicherlich auch noch ein paar spannende Partner, die da noch dazu stoßen werden.
Ihr sprecht die ganze Zeit von Cereals Kult. Und Kult ist für mich, wenn es so gesellschaftsübergreifend ist, jetzt auch altersgruppenübergreifend. Ich weiß, ihr habt gesagt, ihr standet vorm Regal wie damals, als ihr klein wart, als wir bei der Faunas League waren, hat, ich glaube, Markus Diekmann auch direkt was irgendwie gesagt, irgendwie über seine Kinder. Ja. Was ist eure Zielgruppe gerade? Also sind das Erwachsene, sind das Fans dann auch von Crow oder kaufen auch einfach viele Erwachsene die Produkte und eigentlich essen sie Kinder? Wie ist das?
Also sind tatsächlich die Erwachsenen, Also die, genau die Story, die, also wir sind eigentlich unsere Zielgruppe.
Okay.
Also genau, genau die gleiche Story, dieses, okay, als Kind Cereals geliebt, dann wurden sie zu ungesund und jetzt hat man wieder die Chance, den geilen Geschmack von früher irgendwie zu genießen, aber mit Benefits. Und das sehen, das ist einfach der Großteil unserer Kunden. Wir sehen jetzt aber auch natürlich, dass die Eltern gerne auch ihren Kindern mal ein besseres Produkt irgendwie anbieten wollen, weil die Kinder, die schreien natürlich trotzdem nach den Produkten, so finden sie auch cool. Und das sehen wir jetzt auch schon, ist aber in unserer Kommunikation jetzt nicht klar irgendwie ein Fokus drauf. Also sind wir natürlich glücklich drum, aber die jung gebliebenen Erwachsenen, die wollen wir erstmal erreichen.
Wir haben natürlich auch gerade erst angefangen, so, ne? Also in dem Bereich wird es mit Sicherheit auch noch unterschiedliche Abstufungen geben jetzt auf unserer Reise in den nächsten Jahren. Und da kann man mit Sicherheit auch nochmal irgendwie extra vielleicht einen Spin-off für Kinder bauen oder so. Also das ist auch super spannend.
Ja. Okay. Crow ist Investor bei euch, aber ihr habt noch weitere Investoren. Wie viel habt ihr insgesamt an der Zahl?
Wir sind, glaube ich, 8 Parteien, glaube ich, insgesamt, ne? Ja.
8? Ich glaube, korrigiert mich, bei Höhle der Löwen wurde ein Deal abgelehnt oder zumindest, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war es, Carsten Maschmeyer, der gesagt hat, ihr habt zu viele irgendwie Investoren an Bord. Ist das ein Punkt, also warum habt ihr so viele Investoren direkt am Anfang auch mit reingeholt?
Ja. Also wir haben gestartet, also der eigentliche Grund war, dass wir mit einem Company Builder gestartet sind, der halt von Anfang an auch einen relativ großen Share an unserer Firma gehabt hat. Das war das Modell, wo wir uns auch darauf eingelassen haben und auch dazugestimmt haben. Wir hätten uns auch selber tatsächlich aus dem Grund niemals selber bei Höhle der Löwen beworben. Die haben uns angefragt, irgendwann mal per LinkedIn, hey, habt ihr nicht mal Lust, euch vorzustellen in der Höhle der Löwen? Habe ich dann direkt auch den Hörer in Hand genommen und hey, ich glaube, wir können gar nicht zu euch, so jetzt von der Anteilsverteilung her, doch, geht. Und ja, da haben wir uns natürlich auch beworben, haben uns auch gerne mitgenommen. War auch super coole Erfahrung, hat mega viel Spaß gemacht. Aber wir haben jetzt schon irgendwie auch, haben wir auch schon gedacht oder vermutet, dass es da vielleicht dann nicht zu einem Deal kommt. Weil wenn man die Sendung mal so ein bisschen verfolgt, dann sieht man ja auch, wie so das Schema ist, wie da investiert wird von den Löwen. Am besten irgendwie möglichst günstig rein und einen relativ großen Anteil von der Firma. Ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja auch ein schönes Modell. Aber wir waren halt zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung schon mitten in der Finanzierungsrunde. Also wir hatten, wie gesagt, schon Crow committed als Investor und ich glaube schon 3-4 andere Commitments, also wirklich auch unterschriebene Termsheets. Und ja, dann ging es im Grunde darum, dass halt der Company Builder einen zu großen Anteil hat bei uns und das haben die halt dann nicht so gerne gesehen.
Company Builder kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein VC wahrscheinlich bei euch, ne?
Company Builder, also Creelas heißt der, der ist gegründet worden von dem Gründer von FitX, Jakob Fati, und war dementsprechend halt auch unser erster Investor und Sparringspartner und Mentor. Das System dahinter ist eigentlich, dass es ein Investment-Vehicle ist von dem, wo aber halt auch Manpower dahinter ist, die quasi Startups mit aufbauen.
Okay. Ja.
Also und ein bisschen Inkubator-mäßig vielleicht.
Wie viel Prozent wollt ihr abgeben? 8 bei der Löwen?
Genau, ja.
Das war unser Angebot,
ja. 8%. Wie ist das jetzt? Ich stelle mir das am Anfang, deswegen frage ich da so genau rein, wenn man am Anfang so viele Investoren drin hat. Ich habe ein anderes befreundetes Unternehmen, ähnliche Story wie bei euch oder zumindest was die Investorenverteilung angeht. Und die stehen immer wieder vor dem Problem, dass am Anfang läuft ja irgendwie, sage ich mal, noch mehr schief oder du hast nicht, die Erfolge ist, die Linie sieht noch nicht so aus. Mhm. Und dann sind da ganz viele Investoren, manche mit größeren Shares, manche mit kleineren Shares. Und jeder will dann mitreden und jeder hat eigentlich, dachte ich mir schon, dass es bei euch nicht so gut läuft oder dass das nicht funktioniert. Ich würde das machen. Und dann hast du aber irgendwie 8 oder 20 von diesen Leuten am Tisch und manche sind ruhig, manche sagen gar nichts und manche sehen sich da irgendwie als stiller Gesellschafter. Aber du kannst ja gar nicht auch allen gerecht werden. Du musst irgendwelche Vorschläge auch ablehnen und sagen, nee, wir machen jetzt das oder wir machen unser eigenes Ding. Ich stelle mir das super schwer am Anfang vor, gerade wenn man vielleicht irgendwie mit manchen Themen noch am Struggeln ist, sich immer wieder selbst ausprobiert, sich auch nicht sicher sein kann, ob es funktioniert, dass man so viele Köche in dem Sinne auch mit am Tisch hat.
Ja, das Gute war, wir brauchten natürlich ein initiales Invest auch, weil das Produkt nicht so trivial ist, wie man vielleicht annimmt. Deswegen, da war einfach schon produktionsseitig irgendwie ein ganz anderes Investment auch gefordert. Da hatten wir natürlich dann das Glück, nur einen Investor zu haben, mit dem dann im Sparring es relativ einfach war. Dann haben wir eine relativ gute und konstante Entwicklung irgendwie hingelegt und haben jetzt eigentlich super viel Trust auf der Seite unserer Investoren. Deswegen können wir da eigentlich mit relativ freier Hand irgendwie entscheiden, holen natürlich immer alle ab, zu dem, was ansteht. Aber wir merken einfach, dass wir irgendwie da die richtigen Wege gehen und deswegen da auch eigentlich vollen Support irgendwie im Hintergrund haben.
Wie viel Zeit fließt bei euch im Monat oder vielleicht auch in der Woche in Investoren-Reporting am Anfang? Also weil ihr jetzt gerade noch am Anfang seid, wie viel seid ihr im Team? 10?
Headcount ist jetzt ab 1.12. 10 Leute. Ja.
10 Leute. Wie viel Zeit fließt rein? Wertvolle Zeit in Investoren-Reporting, Partnership-Pflege, wie auch immer man es nennen möchte.
Ja, also es ist natürlich schon irgendwie ein gewisser Anteil. Reporting selber hält sich tatsächlich bei uns jetzt gerade noch in Grenzen. Es wird wahrscheinlich jetzt auch mit steigenden Funding-Zielen wird es wahrscheinlich auch immer größer werden. Also wir sind auch noch nicht fertig mit Fundraising, da wird auch noch ein bisschen was kommen, um eben das Thema auch noch schneller und besser ausrollen zu können. Aber jetzt gerade hält sich wirklich noch in Grenzen, muss man sagen. Also ich glaube, ich verbringe gerade noch mehr Zeit damit, auch irgendwie da noch neue Investoren irgendwie kennenzulernen und potenzielle Partner für die Zukunft irgendwie kennenzulernen. Sind da wirklich alle sehr wohlwollend aktuell bei unserem Captable.
Ihr habt super viel in den letzten anderthalb Jahren gemacht, die unterschiedlichsten Sachen. Fehlt euch irgendwas, wo ihr gesagt hättet, das hättet ihr jetzt im Rückblick anders gemacht, das hättet ihr gerne irgendwie aufmerksamkeitswirksam noch mit dazugenommen, das hättet ihr am Anfang anders gemacht oder hättet ihr auch jetzt gesagt im Nachhinein, Höhle der Löwen hätten wir jetzt doch nicht gemacht oder gibt's da irgendwas so jetzt nach den ersten anderthalb, fast zwei Jahren?
Also ich hätte, glaube ich, fast alles genauso, würde ich es nochmal machen. Was uns so ein bisschen oder womit wir so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, war tatsächlich mit unserer ersten Seed-Finanzierungsrunde. Das hat irgendwie super lange gedauert. Wir mussten erstmal super viel lernen, weil wir es zum ersten Mal gemacht haben. Da wäre es vielleicht gut gewesen, wenn man nochmal irgendwie jemanden gehabt hätte, der einem da schon mal so ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hätte, irgendwie für den Bereich. Muss aber dazu sagen, dass das auch ein sehr, sehr schwieriger, sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt war. Also wir sind so zum Jahreswechsel von 2022 auf 2023, also dieses Jahr, sind wir so losgelaufen mit dem Fundraising. Und gerade im D2C-Bereich haben da einfach super viele Leute gerade die Füße stillgehalten und haben erstmal geschaut, irgendwie wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ist auch total verständlich. Also das war, glaube ich, ein Punkt, da hätte man anders dran gehen können, nochmal auch im Nachhinein.
Was hättet ihr anders gemacht?
Wir haben, glaube ich, also man ist wichtig, wir haben super viele Angel-Gespräche geführt, bestimmt irgendwie 60, 70 Gespräche geführt, super viele Leute kennengelernt. Wir hätten viel schneller zum Punkt kommen müssen mit vielen Leuten. Was ein krasses Learning war, ist, dass wenn du im Erstgespräch bist, im Kennenlerngespräch mit möglichen Investoren, alle finden das erstmal gut, was du machst und du kriegst dann positives Feedback und ja, super spannend, lass mal weitersprechen. Dann machst du einen zweiten Call, ja, super spannend und ne, kann ich mir gut vorstellen. Und dann meistens im dritten Call wurde dann wirklich das mal forciert, gerade doch schwierig und so. Und das ist natürlich einfach ein Zeitfresser irgendwie. Wenn ich es heute nochmal oder wenn wir es heute wieder loslaufen, dann direkt im ersten Gespräch irgendwie bestmöglich das forcieren und klare Aussagen irgendwie rausbekommen. Am besten schnell auch ein Angebot platzieren, auch mit den Zahlen schnell rausgehen, damit man da einfach nicht zu viel Zeit verschwendet.
Wie kamen diese 60 bis 70 Gespräche zustande, auch über den Company Builder, den ihr direkt am Anfang quasi gesagt habt? Oder wie fängt man denn an, Business Angels zu suchen?
Ich kann gerne nochmal erzählen.
Gestartet.
Teilweise natürlich über Vitamin B, über Netzwerk von unserem Company Builder oder von befreundeten Gründern, Gründerinnen. Und dann tatsächlich auch super viel einfach Kaltakquise via LinkedIn. Also ich habe mir dann hier LinkedIn Gold oder wie das heißt, womit man die ganzen E-Mails dann schicken kann, eine Nachricht vorformuliert und dann einfach da nach entsprechenden Profilen irgendwie gesucht und die angeschrieben. Aber hatte tatsächlich eine relativ gute Response Rate, also hat echt gut funktioniert.
Hast du dann direkt so ein Deck mit rausgeschickt? Ja. Weil das stelle ich mir gerade so vor, ich weiß nicht, wie viele LinkedIn-Nachrichten ihr am Tag bekommt, aber ich bekomme, glaube ich, so 10 bis 15, aber 90% davon sind Recruiter, die uns Leute vermitteln wollen oder Tools. Und da geht ganz schnell mal, das sind gute Nachrichten dabei, aber da geht so ganz schnell mal so eine irgendwie unter. Und vor allem, wenn dann da jetzt irgendwie nicht was Handfestes dabei wäre, würde ich die wahrscheinlich, hätte ich eure Nachricht überklickt.
Ja, also tatsächlich direkt auch ein Deck mitgeschickt, ein paar Bullet Points, irgendwie, wo die wichtigsten Dinge drinstehen. Natürlich auch dementsprechend dann auch gut platziert und gut, gut formuliert, damit man eben auch die Informationen, die guten Informationen dann auch schnell rausziehen kann. Und genau, dann haben wir quasi unser Pitch-Deck via DocSend, haben wir das dann verschickt. Da muss man dann immer auch eine E-Mail-Adresse eingeben, um das PDF zu öffnen. Dann siehst du halt auch immer genau, okay, wer ist irgendwie draufgegangen, wer hat sich das angeguckt. Hast natürlich dann direkt auch die Kontaktdaten nochmal, um dann nochmal nachzufassen. Und dann auch mal direkt einen Calendly-Link mitgeschickt, damit man sich dann auch unkompliziert einfach einen Termin buchen kann, wenn einen das Thema interessiert. Das hat eigentlich echt so ziemlich gut funktioniert.
Was war das Feedback, was ihr vielleicht direkt am Anfang bekommen habt? Gab es Sachen, die ihr irgendwie am Anfang genannt bekommen habt, wo ihr gesagt habt, ah, okay, müssen wir nochmal umstellen im Deck, wie wir die Leute irgendwie ansprechen, bis ihr es dann quasi nach, ich nehme an, so 60, 70 Gesprächen, hat man bestimmt einiges abgeändert und dann zum Schluss perfektioniert. Gab es da was, wo ihr jetzt denkt, ja stimmt, das haben wir am Anfang komplett falsch gemacht?
Ja, also gerade was das Thema Pitch-Deck angeht, das war echt über 4 Monate ein lebendes Dokument und hat sich so gefühlt jeden Tag nochmal verändert und Zahlen wurden angepasst, Fehler wurden ausgemerzt, ganze Folien rausgeschmissen, neue hinzugefügt. Aber ich glaube, ist auch ganz normal in dem Prozess, dass es irgendwie lebt und sich weiterentwickelt und von Gespräch zu Gespräch bekommst du halt Feedback natürlich auch für deine Folien oder auch für deinen Pitch selber. Und man lernt natürlich auch selber über sein eigenes Startup da irgendwie auch nochmal was, ne? Wenn das jetzt irgendwie mit, wenn du mit Leuten sprichst, die im besten Fall mehr Ahnung davon haben als du, also sei es jetzt E-Commerce oder Food oder wie auch immer, wird man natürlich auch gut gechallenged und kann die Learnings dann natürlich dann auch mitnehmen und dann beim nächsten Pitch dann direkt auch wieder besser platzieren.
Gab es Fragen, die immer wieder aufgekommen sind?
Also bei uns, also als Food-Startup natürlich Thema Marge, ist natürlich immer ein Thema gewesen. So.
Was ist eure Marge? Ich nehme an, die ist nicht so hoch, ne? Food-Bereich ist dafür bekannt, irgendwie 5-10% maximal?
Wir rechnen da eigentlich eher mit Produktmarge direkt. Und die ist natürlich ein bisschen höher. Generell hatten wir extrem hohe Produktkosten irgendwie über das ganze letzte Jahr. Stände jetzt um und arbeiten dann auch mit einer Marge, die ist irgendwie okay. So im 50%-Bereich soll natürlich nochmal besser werden. Aber Gewinnmarge da sind wir natürlich vielleicht auch noch gar nicht.
Okay. Okay, Marge kam super oft auf. Gab es dann noch was irgendwie auch Richtung, wie ihr zusammenarbeitet, wie ihr zusammengefunden habt? Weil ich meine, im Endeffekt, ja, ich investiere ins Unternehmen, ins Produkt, aber ich investiere ja auch in die Gründer. Gab es da was, wo ihr gemerkt habt, okay, wir müssen uns so darstellen, das sind immer die Fragen, die zu uns aufkommen?
Das war eigentlich meistens sogar der wichtigere Punkt. Man hat gemerkt, also klar, entscheidungsmäßig waren natürlich noch andere Faktoren irgendwie wichtig, aber was wir gespiegelt bekommen haben, ist wirklich auch, okay, ey, ihr seid so ein geiles Gründerteam, da würden wir auf jeden Fall mit reingehen, aber gerade passt das vielleicht noch nicht, gerade noch nicht das. Also man hat gemerkt, es war ein riesiger Faktor für jeden Investor, also jeder hat es angesprochen. Und da sind wir froh drum, dass wir da irgendwie eine ganz vernünftige Basis haben. Kennen uns seit 22, 23 Jahren. Von klein auf und ergänzen uns trotzdem aber irgendwie cool in unseren Kompetenzen. Ja, arbeiten natürlich aber trotzdem auf einer enormen Vertrauensebene und auf einem einfach super lässigen Modus. Deswegen ja, funktioniert da einfach alles super.
Was habt ihr euch vorgenommen für die nächsten 5 Jahre? Es gibt euch jetzt knapp 2. Wo findet Spaceys in vielleicht meinem persönlichen Alltag in 5 Jahren statt?
Also Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir in 5 Jahren sowohl bei dir um die Ecke im Supermarkt stehen und gut gekauft werden mit super vielen neuen spannenden Sorten und Formen. Dann steht auf jeden Fall auch das Thema Internationalisierung auf dem Plan. Wir möchten auch langfristig auch eine starke D2C-Marke bleiben, also auch weiterhin unseren Online-Shop irgendwie am Leben halten und spannend halten und natürlich auch unsere Social-Media-Accounts irgendwie. Wir möchten eine Love-Brand werden. Das möchten eigentlich alle so, aber ich glaube, wir sind da mittlerweile auch schon auf einem ganz guten Weg. Wir haben schon eine ziemlich coole Community da irgendwie so versammelt, gerade bei Instagram und bei TikTok. Und da einfach Spaß machen und den Leuten irgendwie eine gute Zeit bringen, gute Produkte liefern. Wir expandieren jetzt dieses Jahr noch in die Schweiz, wenn alles nach Plan läuft. Gibt aber auch im europäischen Umland auch super viele spannende Märkte noch für uns, die auch schon teilweise ein bisschen weiter sind, was Ernährung angeht, im Vergleich zu Deutschland und dann auch nicht ganz so preissensibel sind.
Skandinavien?
Beispielsweise oder auch in Osteuropa tatsächlich, Tschechien beispielsweise, auch Frankreich. Da gibt es auf jeden Fall, haben wir noch einiges vor.
Wo macht ihr mehr Umsatz in 5 Jahren? Im Supermarkt? Ja.
Ja, hundertprozentig.
Und nicht mehr im Online-Shop. Also war das wirklich auch für euch, dass ihr sagt, das ist quasi unser Sprungbrett zum Start, um bekannt zu werden, aber die Reise geht dann schon in Einzelhandel für Food zumindest. Genau.
Ja, die Idee war halt erstmal online irgendwie eine Bekanntheit aufzubauen, natürlich auch ein Proof of Concept erstmal reinzuholen und das Produkt auch so weit zu entwickeln, dass es halt auch im besten Fall den meisten Leuten gut schmeckt. Und ja, wie gesagt, halt von der Marke erstmal ein bisschen Bekanntheit aufzubauen, damit man halt nachher auch gekauft wird im Supermarkt, weil jetzt nur die Produkte in die Regale zu bekommen, ist schon schwierig. Aber dass sich das dann auch vor Ort dreht und gekauft wird und nachbestellt wird von den Händlern, das ist dann nochmal wirklich der schwierige Weg.
Ja, sehr cool. Cool, dass ihr heute da wart. Vielen, vielen Dank. Und dass ihr extra den Weg hier nach Mannheim gefunden habt. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal noch im Onlineshop bei euch bestellen. Vielleicht komme ich auch wieder auf die Cereals. Und ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, ja. Gut.